Moin Moin und ein hyperbullisches Willkommen zu einer neuen Folge 21. Heute treffen wir uns hier zur Blockzeit 672009. Der Mempool ist knackevoll und auch darüber werden wir heute sprechen. Aber bevor es soweit ist, habe ich euch mitgebracht den Markus. Hi Markus.
Hallihallo.
Und als Gast haben wir den Merch dabei. Hi Merch.
Hey.
Ja, super, dass du dabei bist. Eben habe ich es schon eingeleitet. Ein kleines Thema wird der Mempool sein. Dann wollen wir mit dir heute auch noch über die Taproot-Aktivierung sprechen und ein wenig über deine Tätigkeiten auf Bitcoin Stack Exchange. Bevor wir dazu kommen, magst du dich ein bisschen was vorstellen, mal den Hörern erzählen, wer du bist, was du machst?
Ja, klar, gerne. Also, ich bin Merch, beziehungsweise so kennen mich fast alle in Bitcoin. Bürgerlicher Name ist Marc, aber ich beschäftige mich jetzt seit 2012, 2013 mit Bitcoin. Ich habe relativ früh Bitcoin Stack Exchange entdeckt und habe angefangen, Antworten beizutragen und so ein bisschen den Hausmeister zu spielen. Und dann habe ich 2016 meine Masterarbeit geschrieben über Coin Selection, was heute nicht das Thema sein soll. Und da gibt es schon ein paar Podcasts zu. Dann habe ich 2017 einen Job gefunden bei BitGo und war da für 3,5 Jahre quasi so im Coins-Team tätig, am Ende auch quasi der Bitcoin-Verantwortliche generell für die ganzen Backend-Geschichten für Bitcoin. Wir haben da die Segwit, den Segwit-Support gemacht und generell habe ich viel an der Wallet rumgeschraubt und das für unsere Kunden verbessert. Und jetzt seit 1. Oktober bin ich bei Chaincode Labs. Chaincode Labs ist im Grunde genommen eine Organisation, die Leute bezahlt, damit sie an Bitcoin arbeiten. Und wir haben jetzt so 19 Leute. Wir organisieren zum Beispiel die Chaincode Residency, wo wir neue Entwickler an Bitcoin heranführen. Das ist letztes Jahr leider natürlich ausgefallen. Wir machen jetzt gerade kleinere Online-Sessions. Und haben einen Podcast auch selbst. Sonst sind einige Leute da, die halt an Bitcoin Core oder anderen Open Source Projekten schrauben. Ja, und sonst kennt man mich vielleicht, weil ich häufiger mich zu Wort melde über den Mempool auf Twitter.
Ich habe mal jemanden gesehen, der gesagt hat, du bist sozusagen die Wetterfee für den Mempool.
Trifft's ja, genau. Das habe ich auch schon gesehen, ja.
Ich hätte noch eine Frage, du bist ja von San Francisco nach New York gewechselt. War das ein guter Wechsel, genau. So rein stadttechnisch?
Ja, das letzte Jahr ist halt einfach irgendwie komisch gewesen. Ne? Also ich vermisse so ein bisschen das Wetter. In San Francisco kannst du halt das ganze Jahr rum draußen sitzen und wandern gehen und so. Wir hatten jetzt hier schon ein paar Winterstürme in New York mit Fettschnee. Und wenn dann minus 9 Grad Celsius wegen Wind fühlt sich an wie minus 17, ist halt dann irgendwie nicht mehr so lustig, spazieren zu gehen. Wir hatten ein bisschen unterschätzt, wie lange das dauern wird mit der Pandemie. Was halt im Grunde genommen ist alles noch runtergefahren und zu. Und außer einkaufen gehen, spazieren gehen und so ein bisschen Sport draußen machen, ist halt von was New York toll macht, nicht so viel zu spüren. Ja, also im Nachhinein ein bisschen mehr Kalifornien hätte nicht geschadet, aber jetzt bin ich halt hier.
Und warum hast du dich entschieden, dazu wechseln?
Also Chaincode ist im Grunde genommen sehr, sehr frei. Die beiden Gründer stellen Geld zur Verfügung, damit Leute an den Sachen arbeiten können, an denen sie sowieso arbeiten würden, wenn sie die Zeit dazu hätten und kein Brot verdienen müssten. Und das führt natürlich dazu, dass viele Leute einfach so ein bisschen im Silo arbeiten an ihren eigenen Themen. Also zum Beispiel Karl macht Geeks und tut da die Reproducible Builds verfolgen. Russ versucht seit ewigen Zeiten die Wallet und Bitcoin Core generell auseinanderzuziehen und so weiter. Und die Idee ist dann halt, Wenn wir schon diese ganzen Leute haben, dann sollen die wenigstens zusammen im Büro sein, dass man mal miteinander quatscht und sich austauschen kann und jemand da ist, wenn man mal irgendwie Ideen in den Raum werfen möchte oder so. Das heißt, das eine Ding, was gekoppelt ist, ist alles in New York. Und dementsprechend, das war Umzug für den Job.
Also deshalb ist es so okay, weil ich habe ja gesehen, Peter Willer musste ja auch, der hat ja auch dahin gewechselt, oder?
Ja, Peter hat das ein bisschen anders verhandelt gehabt. Der ist zurzeit noch in Kalifornien. Aber okay. Der wird uns bald dann hoffentlich auch hier. Naja, gut, wir gehen gerade eh nicht ins Büro. Also ist halt hoffentlich später im Jahr wieder und dann auch mit Peter.
Das ist ja ähnlich wie bei Brink, die auch jährlich aufgeploppt sind und ihre Leute nach London holen. Für die Leute, die noch nicht ganz so lange im Space sind, denen kann man vielleicht noch sagen, dass Chaincode ja, glaube ich, sogar das erste von Grant-Projekten war oder das erste von den Projekten, was den Leuten wirklich so eine komplett freie Arbeit ermöglicht. Und von diesen Dingen gibt es jetzt glücklicherweise zunehmend mehr, ne?
Ja, also da kann man sich ja erinnern, dass Blockstream wurde quasi aus dem Grund gegründet. Da haben sich einige Bitcoin Core Entwickler zusammengetan und haben gesagt, hey, wir gründen eine Firma, damit Leute an Bitcoin arbeiten können und wir halt als Gruppe Geld einwerben können, die dann zumindest teilweise direkt an Open Source Entwicklung vergeben wird. Und zum Beispiel Peter, den wir ja schon erwähnt hatten, wurde seit eh und je an, bis er jetzt auch zu Chaincode gewechselt hatte, von Blockstream bezahlt und hat nur Open-Source-Arbeit gemacht. Also der hat nicht an den Blockstream-Produkten mitgearbeitet. Und die haben schon seit eh und je auch ein paar andere Leute bezahlt, wie zum Beispiel die drei C-Lightning-Entwickler. Und Achao arbeitet auch an Projekten mit, aber ist im Wesentlichen Bitcoin-Core-Entwickler und so weiter. Und ja, seitdem Chaincode wurde dann etwas später gegründet. Blockstream war, glaube ich, 2014, Chaincode 2015. Und ja, der Gründer von Brink, John Newberry, war ja auch lange bei Chaincode. Also alles sehr verwandt.
Ja, eine große Bitcoin-Familie.
Ja, genau. Aber es ist sehr schön, gerade zum Beispiel Square Crypto hat jetzt sehr viele Grants ausgegeben, BitMEX, die Human Rights Foundation finanziert Entwickler auch mit. Es sind jetzt viel mehr Angebote dafür, für Entwickler Open-Source-Arbeit bezahlt zu kriegen.
Vielleicht macht der Mike Saylor ja auch mal was, oder?
Ich glaube, der hat wäre angebracht bei dem Level von
bei der Kohle, ja.
wenn ich ab und zu ein bisschen ins Englische wechsle, tut mir das leid, aber das wird passieren.
Alles gut, okay. Wir können ja auch schon dann direkt mal mit unserem ersten Thema durchstarten. Und ich vorschlagen, sprechen wir da mal so ein bisschen über den Mempool, weil ich glaube, das wird auch einige interessieren. Ich sagte ja vorhin zur Einleitung schon, der ist pickepacke voll. Ich gucke kurz, 214 Blöcke, das sind gut anderthalb Tage Backlog, die schon drin sind. Das ist ja eigentlich eine recht bullische Entwicklung, ne?
Ja, also das war ja lange etwas, was Leute prognostiziert hatten als ein Kriterium dafür, dass es überhaupt klappen wird, eine limitierte Menge Bitcoin zu behalten. Irgendwann müssen die Transaktionsgebühren die Miner bezahlen. Und dementsprechend ist das insofern eine positive Entwicklung, weil es zeigt, dass Leute generell genug Bedarf haben an Bitcoin-Transaktionen, dass da stetig Geld reinkommen kann. Jetzt ist es immer noch ein kleiner Bruchteil von der Gesamtbelohnung von Blöcken. Aber seit, ich glaube, es sind jetzt 70 Tage, 71 Tage seit der Mempool leer gegangen ist. Das ist schon eher ungewöhnlich. Also vorher war das eher so jede Woche, die meiste Zeit, noch früher fast jede Nacht. Ja, dann wurden es irgendwie jede andere Woche mal am Wochenende, dass es zumindest einmal leer wird. Und jetzt halt seit 10 Wochen wächst das Backlog stetig. Wir sind, wie du schon sagst, bei über anderthalb Tagen Backlog. Und interessanterweise werden immer noch Transaktionen in den unteren Fee-Rates hinzugefügt. Also das fasziniert mich, dass immer noch Leute Transaktionen schicken mit 1 bis 2 Satoshi pro Byte, obwohl ja seit Anfang Januar wurden keine davon mehr bestätigt.
Ja, lass uns direkt damit mal oder dabei mal bleiben, weil ich glaube, da zählen wir und unsere Hörer auch dazu. Wir sind ja alles total die Sparfüchse, ne? Egal, ob wir jetzt aus dem Schwabenländle kommen oder nicht, wir wollen da billig durch. Und da wäre jetzt, glaube ich, der erste interessante Teil schon mal kurz nochmal drüber zu reden, dass diese ganzen mit 1 oder 2 Set pro V-Byte geschickten Transaktionen ja jetzt nicht mal mehr aufgenommen werden. Ne? Warum ist das so?
Also wenn man einen Bitcoin-Node laufen lässt, dann nimmt er teil, also alle Nodes im Netzwerk sind ja gleichberechtigt und die nehmen teil, indem sie sich gegenseitig mitteilen, was sie von ihren Nachbarn hören. Und dann bieten sie ihren anderen Nachbarn an, hey, ich habe diese neue Transaktion hier, das ist die TX-ID, willst du haben? Und dann sagt halt der Nachbar, ja, nein, vielleicht. Und die Default-Werte von Nodes sind eben so, dass der Node nur 300 Megabyte Speicher verwendet, um den Mempool abzubilden. Mempool ist hier also einfach nur die Watteschleife für unbestätigte Transaktionen. Jetzt hast du schon gesagt, dass 214 Blöcke warten. Serialisiert sind das über 320 Megabyte gerade. Und mit dem ganzen, also das ist ja serialisiert, also die Byte-Repräsentation. Aber wenn das entpackt im Memory liegt, dann gibt es da ja noch irgendwelche Daten, die Zusammenhänge und Durchsuchbarkeit gewährleisten und überhaupt Overhead erzeugen. Tatsächlich ist es jetzt also bei 770 Megabyte oder so wie es im Memory, im Speicher liegt. Und der Default Mempool limitiert das auf 300. Das heißt, wir haben jetzt 2,5-mal so viel und irgendwie musst du halt aussortieren. Und was hier passiert ist, der Node sieht einfach, okay, ich behalte die Transaktionen, die am schnellsten durchgehen werden und bestätigt werden und generell tun meiner die Transaktionen mit den höchsten Fee Rates, wie sagt man das auf Deutsch? nicht Transaktionsgebühren, sondern die Gebührenrate vielleicht.
Ja, passt.
Also ein Miner verdient am meisten Geld, wenn er den Block füllt mit den Transaktionen, die ihm am meisten Geld geben. Also möchte er jedes Byte verkaufen für so viel Geld wie möglich. Also schaut er, wer zahlt mir am meisten Satoshis pro Byte oder V-Byte, wenn wir genau sein wollen. Und dann schmeißen sie einfach die Transaktionen, die am längsten warten werden und am wenigsten wertvoll sind, weg. Und das ist im Moment alles unter 7,3 Satoshi pro V-Byte.
Genau, neulich ist ja gerade in der Zweier-Version dieses Projekt Mempool Space erschienen und seitdem visualisieren die nicht nur die Blöcke ganz schön, sondern stellen auch genau eben das dar. Ne? Also sie zeigen A, wo liegt die Speicherausnutzung und B, ab welcher Größe fangen die Miner denn jetzt an, Blöcke oder Transaktionen wieder rauszuwerfen? Ne? Also wo liegt die Gebührenrate unter diesem Schwellenwert, sodass es sehr unwahrscheinlich ist, dass die überhaupt aufgenommen werden? Und Mempool Space ist, glaube ich, auch so mit eins unserer Lieblingsprojekte, weil es einfach eine total schöne Art ist, auch sich über den Mempool mal so ein Bild zu machen. Ne? Also das ist sehr visuell aufbereitet und man kann das sehr schnell erfassen. Was nutzt du, um dir einen Überblick zu verschaffen?
Ich habe gerade auf Twitter vor kurzem gepostet, ich hatte mal rausgesucht, welche, ich glaube, so an 7 oder 8 Websites ich so generell verwende, um solche Daten zu sammeln. Also hauptsächlich ist immer noch für mich die Seite von Jochen Hönicke. Der hat auch einen Mempool-Visualisierer. Da sieht man, das erlaubt einem sehr einfach, Zeiträume zu sortieren und niedrigere Fee-Rates auszublenden und so weiter. Da kann man gut darstellen, was, worauf man Augenmerk haben möchte. Mempool.space ist deutlich cooler geworden mit dem 2.0 Release, also gibt ein paar neue nützliche Anzeigen dort. Transactionfee.com ist es, glaube ich, oder .info. Die haben ein paar interessante Statistiken, zum Beispiel über die Komposition der Inputs in Blöcken, also wie viel SegWit, wie viel Non-SegWit, wie viel Native SegWit Inputs verwendet werden und sowas. Da gucke ich manchmal drauf. Und dann gibt es ein paar andere Dashboards und so, die verschiedene Sachen sammeln.
Ja, Shoutout auch nochmal an Timo, den wir hier auch schon zu Gast hatten, der ja am Mempool Observer arbeitet. Das ist wahrscheinlich auch ein Projekt, was dir gut bekannt ist, ne? Der schafft es ja auch auf vielfältige Arten und Weisen, da Einblicke zu generieren.
Ja, ich glaube, er hat sogar auch an transactionfee.info gearbeitet. Der ist sehr produktiv in der Richtung. Mempool Observer ist sehr, sehr cool. Das ist vor allem interessant, wenn du, also erstmal sieht es aus wie eine Folge von Dexter, aber du kannst sehr gut erkennen, welche Trends es gibt. Zum Beispiel, dass du kannst filtern nach Multisig-Transaktionen oder bestimmten Fee-Bändern und so weiter. Und dann kannst du leicht erkennen, quasi, welche Transaktionen welche Fee-Estimation verwendet haben. Aber es limitiert dich halt auf die letzten 2 Stunden. Und ganz viel, was ich tue, ist zum Beispiel zu gucken, was hat denn sich in den letzten 3 Monaten getan oder ist letzte Nacht denn eigentlich der Mempool leer geworden und so. Und ich habe da gerne ein bisschen mehr Kontrolle über den Zeitraum. Das heißt tatsächlich, ist ein sehr geiles Projekt. Auch eine ganz andere Perspektive auf die Daten. Aber verwende ich nicht so häufig.
Okay. Was sind denn so die Sachen, wenn du dir jetzt gerade auch historische Daten da im Mempool ansiehst, die dich gerade interessieren, faszinieren? Was guckst du dir aktuell so an?
Das ist eine gute Frage. Also was ich faszinierend finde gerade ist, obwohl der Mempool seit fast 2 Monaten stetig wächst, ist die Top-Fee-Rate sehr stabil. Ja. Wenn du zum Beispiel dir den Mempool anguckst in 2017, da gab es noch nicht so viele Sparfüchse, die sich die Zeit genommen haben, hey, ich will zwar die Transaktion durchbringen, aber ist egal, ob jetzt in einem Tag oder 2. Und ich tue jetzt mal generell eine niedrigere Fee-Rate ansetzen. RBF war noch nicht so weit, also Replace by Fee, wo man später, nachdem man eine Transaktion geschickt hat, nochmal die Fee-Rate editieren kann. Also die Transaktion ersetzen wirklich. Und damals war es halt, also vor 4 Jahren, war es so, du hast, sobald es ein bisschen voll wurde, total die Top-Fee-Rate explodieren sehen. Da ging es dann schnell mal über 200, 250 oder so. Weil jeder, der Transaktionen hinzugefügt hat, wollte die unbedingt im nächsten Block haben und hat dann einfach oben einsortiert, hat einfach alle anderen überboten. Und so haben wir dann am 22. Dezember damals in der Mitte von dieser riesigen Congestion, also dem Transaktionsstau, haben wir Fee Rates gesehen, also ein ganzer Block hatte über 1400 Satoshi per Byte, per V-Byte bezahlt. Und ja, natürlich, damals war es nur $14,000 pro Bitcoin, aber wir sind halt so weit weg davon. Jetzt in dieser ganzen Phase, obwohl es voll ist, seit Anfang des Jahres, ist es die ganze Zeit am Rumtingeln bei 100, 120 vielleicht mal. Jetzt in den letzten Tagen ist es ein bisschen auf 140 gegangen an der Spitze. Aber viele Leute sind eben sehr, sehr aufmerksamer und lassen sich mehr Zeit, wollen nicht unbedingt ihre Transaktion im nächsten Block haben. Und das ist eine interessante Entwicklung.
Ja, ich glaube, das liegt auch daran, dass sich seitdem in der Fee Calculation in einigen Projekten ja auch mehr getan hat. Ne? Also das war früher wahrscheinlich so ein Thema, was eher stiefmütterlich behandelt wurde. Da gab es kaum das Szenario, dass es wirklich zu dieser Verstopfung kam und wirklich auch über einen längeren Zeitraum mal die Blöcke konstant voll waren. Und seitdem, also da Ende 2017, ist da, glaube ich, auch vermehrt Gehirnschmalz reingeworfen worden, an Tools zu arbeiten, die einfach Fees auch besser berechnen, die dann wiederum von Wallets genutzt werden und so, ne?
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, dass die große Herausforderung an Fee Estimation ist, dass es einfach prinzipiell ein schwieriges Thema ist. Du schickst eine Transaktion zu einem Zeitpunkt. Du weißt, der nächste Block wird in 10 Minuten erwartet. Also zu jedem Zeitpunkt im Bitcoin-Netzwerk ist der nächste Block ungefähr 10 Minuten weg. Und dann musst du ja raten, wie viele Transaktionen werden in den nächsten 10 Minuten noch hinzugefügt werden. Und wann möchte ich denn meine Transaktion bestätigt sehen? Und dann musst du quasi in Abwesenheit von Wissen über, wie sich die nächsten Stunden also Transaktionsvolumen verändert und wie viele Blöcke überhaupt gefunden werden, weil es eben ein Poisson-Prozess ist, also eine zufällige Verteilung, musst du halt raten, ja, genau das hier wird reichen, dann komme ich in den Block, in den ich wollte. Du tust halt blind bieten auf ein begrenztes Gut, von dem du nicht weißt, wie viel produziert werden wird in der nächsten Zeit. Und das ist so der große Durchbruch, den man kriegt eben mit Replace by Fee. Du kannst konservativ schätzen und dann kannst du später nachbessern, weil du siehst, wie es sich entwickelt und dann kannst du deine Transaktion ersetzen. Und deswegen, ich ermuntere alle Leute, verwendet RBF, ihr könnt so viel an Gebühren sparen. Also selbst wenn ihr super Sparfüchse seid und mit ganz niedrigen Fees 1-2 Satoshi pro Byte schickt, aber dann irgendwann halt entscheidet, ja, jetzt hätte ich es doch gerne durch, dann erhöhe ich mal auf 10, weil das geht am Wochenende wenigstens dann mal. Ihr habt eben diese Option, ihr könnt von unten euch annähern an eine gute Schätzung, statt dass ihr konservativ schätzen musst und überschätzt.
Also
habe ich gleich konservativ in beiden Richtungen verwendet, niedrig und hoch, oder?
Also ich muss ja sagen, mein persönlich oder die Art und Weise, wie ich jetzt eigentlich rangehe an die Sache ist, seit es Lightning gibt, muss ich ja ehrlich sagen, die On-Chain-Transaktionen mache ich eigentlich fast nur noch, wenn ich einen Lightning-Channel aufmache. Mhm. Und jetzt habe ich in den letzten Wochen eben keine Channels aufgemacht. Und ich glaube, seit 2 Monaten einen Channel aufgemacht und der war halt sehr groß. Ja, und dann spielt es aber auch keine Rolle, ob der jetzt in den nächsten 2 Tagen fertig wird oder so. Und ja, da habe ich auch nicht sehr viel bezahlt. Habe dann auch geschaut, dass irgendwie am Wochenende reinkommt. Aber das hat sich schon geändert seitdem, weil bezahlen tue ich ja eigentlich nur mit Lightning. Mhm. Und sozusagen jetzt On-Chain-Transaktionen sind halt dazu da, Lightning-Channels aufzumachen. Spürst du das auch? Oder?
Also ich habe den Eindruck, dass eben ganz viele Dinge noch nicht wirklich auf Lightning angeboten werden. Also es ist immer noch vielleicht kannst du mich da korrigieren. Ich glaube, du hast vielleicht da auch mehr reingeguckt als ich. Aber ganz viele Unternehmen haben halt einfach noch keine Lightning-Bezahlfunktionen, auch wenn sie schon Bitcoin annehmen. Und ich sehe immer wieder, gerade auf Stack Exchange oder auch in verschiedenen Chats, dass Leute sagen, ja, Lightning ist ja viel zu schwer zu verwenden und außerdem verwendet es noch keiner. Ich kann ja gar nicht die Sachen damit machen, die ich machen muss, um meine Bezahlungen abzuwickeln. Sonst prinzipiell stimme ich dir natürlich zu. Also erstens muss keine neuen Channels aufmachen, wenn sich deine Kaufkraft auch so verdoppelt hat. Und zweitens, also das ist genau eben eins von diesen Ventilen, über die dieser Druck, Transaktionen in Mempool zu schmeißen, zu müssen, abgebaut werden kann. Und das ist gerade für kleine Zahlungen ein ganz natürlicher Gegenpart zu den On-Chain-Transaktionen, weil die Fee in Bitcoin wird ja bezahlt für die Daten, die man in die Blockchain schreibt. Also je mehr Daten du in die Blockchain schreibst, desto mehr Gebühren musst du bezahlen. Das heißt, wenn du eine Transaktion hast mit 2 Inputs und 2 Outputs, dann ist die genauso teuer, ob du eine Million US-Dollar verschickst oder 10 Dollar. Und dementsprechend werden natürlich die Transaktionen, die einen hohen Wert transferieren, werden immer mehr Gebühren zahlen können als kleine Zahlungen. Und dann werden die kleinen Zahlungen eben ausgepreist. Und die andererseits haben aber einen Vorteil auf Lightning, weil auf Lightning zahlst du Gebühren nach Wert, den du verschickst. Das heißt, du zahlst relativ zu der versandten Geldmenge und kleine Zahlungen haben da natürlich einen Vorteil. Und du kriegst eben jetzt hier den, also der Weitsichtige wird hier belohnt, der setzt seinen Channel eben günstig auf mit einer groß genug Menge Geld und dann kann er günstig kleine Zahlungen auf Lightning durchführen und für die großen Zahlungen ist dann hoffentlich Platz auf der Blockchain für weniger Geld, weil weniger Leute auf die Blockchain wollen.
Da habe ich ein Beispiel, das fällt mir jetzt gerade noch ein. Und zwar habe ich bei Proton meinen E-Mail-Account und eben VPN. Und das musste ich aber jetzt bezahlen im Dezember. Und natürlich war ich wieder sparsam. Also habe dann sehr billig angesetzt. Und das musste ich aber dann mit Replace by Fee erhöhen, weil mein E-Mail-Account wurde dann gesperrt, weil die Zahlung nicht eingegangen ist.
Ja.
Also VPN und E-Mail gingen dann nicht mehr. Und dann habe ich die eben angeschrieben, habe gesagt, ihr seht doch, dass es jetzt praktisch hier kommt und so. Nee, haben sie natürlich, sind sie nicht drauf eingegangen. Und dann habe ich sie auf Twitter eben markiert und habe gesagt, ich möchte mit Lightning zahlen. Und vielleicht ist auch dieser Druck, den wir dann erzeugen, den wir sagen, ich möchte jetzt diese Zahlung aber in Lightning machen, bitte bietet das an, dass das dann mit der Zeit vielleicht immer mehr Merchants eben anbieten, solche
Dinge. Ja, und also die Infrastruktur wird ja immer besser. Also jetzt gibt's was war LND 12 ist jetzt gerade rausgekommen, C-Lightning sind auch wieder mit einer neuen Version 9.1 oder sowas raus. Ich erfinde die Nummern gerade mehr, als ich sie wirklich im Kopf habe. Wir haben jetzt BTC Pay Server, was ein riesig, also die hauen ja ein Update nach dem anderen raus.
Wirklich?
Und das ist relativ einfach aufzusetzen. Ja, nicht?
Ja, ich dachte, der Entwickler bei BTC Pay Server hängt eigentlich nur auf Twitter und Telegram. Dennis, weißt du da mehr?
Ich shitposte, wenn ich die Tests laufen lasse.
Ach so, ja, da tue ich hier auf eine Tür einrennen, wa?
Ja, man kann ja, also schillen wir jetzt auch neben BTC Pay Server nochmal unseren eigenen Online-Shop, bei dem wir ja sowohl On-Chain als auch Off-Chain nutzen und über den ich schon von mehreren Leuten jetzt gehört habe, dass unser Shop, also der Bedarf an unserem Merchandise, für sie der Grund war, sich jetzt mit Lightning näher auseinanderzusetzen und das freut einen immer total zu hören.
Ja. Haben wir On-Chain-Zahlungen bei unserem Shop?
Ja, aber mittlerweile nur noch über 100 Euro, weil ich das auch doof finde, wenn Leute unter 100 Euro Geld schicken wollen. Und es nutzen die Leute, die es nutzen. Also wir hatten bisher 3 Bezahlungen on-chain nur und der Rest ging alles über Lightning. Und jetzt wäre mal vielleicht noch ein interessanter Punkt zu wissen, wie viele der aktuellen Transaktionen im Mempool fallen denn für Lightning-Channel Openings an. Ne? Also ich weiß nicht, ob es da Zahlen zu gibt. Man kann es wahrscheinlich ja auch gar nicht genau bestimmen. Aber das wäre ja nochmal sehr interessant, weil man dann auch sagen könnte, okay, die Blöcke sind jetzt eh voll und ein sehr bullisches Signal für Lightning wäre ja, wenn zumindest auch ein guter Teil davon Channel Openings wären.
Ich muss zugeben, ich habe die Zahlen sicherlich nicht parat gerade, aber ich guck gerade hier auf bitcoinvisuals.com, ob die irgendwie, wie viele Channels über Zeit geöffnet werden haben oder sowas. Ich denke, das könnte man wahrscheinlich rausfinden, aber vielleicht, warum das schwierig sein wird. Die meisten Channels sind ja jetzt entweder Pay-to-Witness-Script oder Pay-to-Script-Hash, Pay-to-Witness-Script-Hash, also Wrap-Segwit. Es muss ja Segwit sein, damit man die Sicherheit hat, dass man auf die unbestätigte Transaktion aufbauen kann. Und bevor der Output ausgegeben wird, kannst du nicht entscheiden, was das Script ist. Das wissen nur die Leute, die Geld empfangen haben da. Das heißt, ja, du könntest das Announcement im Lightning Network sehen und dann wird eben auf den Anker, also das UTXO, das den Channel auf der Block, oh, sorry, im UTXO-Set ankert, gezeigt. Aber erst wenn der Channel geschlossen wird, kannst du auf der Blockchain sehen, dass es ein Lightning Channel war. Und selbst da musst du vielleicht raten, weil wenn der bilateral geschlossen wird, also kooperativ, dann ist es ja einfach nur eine 2-von-2 Multisig. Hätte ja auch was anderes sein können. Zum Beispiel ein Green Wallet Payment, die verwenden auch 2-von-2 Multisig. Und ja, deswegen ist nicht trivial zu bestimmen. Wird noch schwerer, falls wir dann bald Taproot bekommen.
Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich die perfekte Überleitung zum nächsten Thema, ne? Apropos.
Aber jetzt warte mal.
Stimmen. Ja,
jetzt springen wir noch nicht. Ich habe nämlich nur eine Sache. Und zwar, du hast hier so ein ganz tolles so ein Schaubild gepostet, was das denn alles kostet. Eine Non-Segwit-Transaktion, Single-Sig, sind wir bei 148 Virtual Byte, oder? Pay-to-Pubkey-Hash wäre das dann, ne? Dann haben wir Wrapped Segwit, wären wir 91 Virtual Byte. Dann Native Segwit 68 und bei Taproot wären wir bei 58. Das heißt also, wenn wir von 148 alte Transaktionen zu 58 Taproot, sparen wir uns ja auch schon sehr, sehr viel an Fees, ne? Aber trotzdem benutzen noch viele Non-Segwit, ne? Also es gibt noch ganz, ganz viele Transaktionen, die Non-Segwit benutzen. Den ist vielleicht doch.
Ja, da habe ich, ich weiß nicht, vor ungefähr 2 Wochen einen Tweet gehabt. Und zwar TransactionFee.info hat ein ganz schönes Schaubild, wo sie anzeigen, wie viel Prozent aller Inputs verschiedene Formate verwendet haben. Und es sind halt immer noch, glaube 49% sind Pay-to-Public-Key-Hash, also Non-Segwit, Single-Sig. Und das ist ein bisschen tragisch, weil Segwit ist jetzt 3,5 Jahre raus, ja, und ein Segwit-Input ist halt ein Drittel bis 50% günstiger. Das heißt, wenn du jetzt halt noch Transaktionen schickst, also klar, wenn du schon Outputs hast in deiner Wallet, dann musst du die ja in dem Format ausgeben, wie du es empfangen hast. Also du bist schon gefangen. Aber wenn du halt jetzt noch neue erzeugst, die immer noch dieses alte Format verwenden, du tust ja doch in der Zukunft wieder weh. Ne? Und da muss ich einfach mal ganz offen sagen, dass mich Blockchain.info ankotzt, weil Blockchain ist halt immer noch verantwortlich für 30% aller Transaktionen oder so. Und die haben immer noch kein Segwit. Und ich verstehe es einfach nicht. Also ja, klar, die Kunden zahlen die Gebühren. Aber dass die Kunden dann noch halt da sind, das, also irgendwie hätte ich erwartet, dass die Schmerzen von den Gebühren irgendwann hoch genug sind, dass man mal das hinterfragt.
Also meine Vermutung ist, dass der absolute Großteil der Leute sich damit nicht so weitgehend auseinandergesetzt hat, um das überhaupt irgendwie beurteilen zu können oder zu hinterfragen, weil ansonsten würde das nicht zustande kommen, glaube ich.
Ja, jedenfalls. Also Defaults sind ganz wichtig. 99% der Leute werden nie in einen Default ändern. Und wenn deine Software eben schlechte Defaults hat, wie wir zum Beispiel in den letzten Jahren gesehen haben mit Fee Estimation oder Output-Formaten, dann zahlen halt die User den Preis. Und natürlich ist das nur ein Aspekt, was eine gute Wallet ausmacht. Also User Experience ist wichtig, Security ist sehr wichtig. Am besten noch irgendwie ein gutes User Experience, damit die Leute eben secure bleiben und zum Beispiel ihren Seed ordentlich wegschreiben und so fort. Aber irgendwie muss man doch halt auch ein bisschen an die Kunden denken und denen helfen, mit der Zeit zu gehen.
Ja, vielleicht klar. Also,
ja. Nee, vielleicht war es einfach noch nicht so hart. Vielleicht waren die Fees einfach noch nicht hoch genug und wenn die jetzt halt dann steigen, vielleicht macht es dann wirklich Druck auf die. Ich habe Blockchain.info noch nie benutzt, aber vielleicht
erzeugt es dann Druck. Ja. In ihrer Verteidigung muss man sagen, Sie waren der erste Non-Custodial Wallet Provider, der wirklich einfach zu verwenden war. Also mit Blockchain.info hast du ja eine Kopie deiner Schlüssel, wenn du möchtest. Also du kannst dein Geld jederzeit selbst rausziehen. Ich habe es auch nie verwendet. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die auch eine Kopie haben deiner Schlüssel. Ich vermute es stark, weil es sonst nicht so einfach durchs Web zu verwenden wäre. Aber du kannst eben deinen Seed rausschreiben. Und das war in 2012, 2013, als die erschienen sind, war das großartig. Auf jeden Fall. Das ist nur halt, wenn ich dann eine Twitter-Diskussion habe mit One More Peter, deren CEO, und er meint, ja, er fände es einfach besser, wenn Blöcke größer werden würden, damit das Problem weggeht.
Aber Roger Ver finanziert.
Muss ich halt einfach sagen.
Roger Ver steht doch da dahinter, oder? Der finanziert die doch.
Das ist vielleicht Teil der Sache, ja. Der ist ein Investor, aber ich weiß nicht, ob das wirklich der einzige Grund ist.
Aber das sind ja nicht nur die. Also ich finde auch, dieses Segwit-Shaming ist spätestens mittlerweile eigentlich auf jeden Fall angebracht. Und man muss auch sagen, es hat ein bisschen was ja gebracht. Ne? Beispielsweise Coinbase hat ja auch super lange gebraucht, um dieses Update zu machen. Und nehmen wir mal so einen anderen Wallet-Anbieter, der mir auch einfällt. Also Ledger hat auch vergleichsweise lange gebraucht, um überhaupt Segwit vernünftig einzuführen, bis man das dann nutzen konnte. Und für mich ist das eigentlich so ein Beispiel dafür, dass die Incentives sowohl auf Firmenseite nicht richtig sind, als auch eben halt dann auf Nutzerseite nicht. Also auf Nutzerseite wird es halt einfach nicht vernünftig nachgefragt. Und es gab, seien wir mal ehrlich, ja bisher auch nicht so wirklich den Druck. Ne? Also dass du richtig krass am Überbezahlen bist. Das kam bisher einfach wirklich nur in so Szenarien vor, dass die Blöcke knackevoll sind. Und das haben wir ja jetzt erst wieder, ne?
Ja, jedenfalls. Ich habe ja bei BitGo hauptsächlich mit Bitcoin-Unternehmen gearbeitet. Also der Hauptkunde ist ein Bitcoin-Exchange von BitGo. Und ich muss sagen, dass die Handelsplätze, die Gebühren für die Withdrawals, für die Auszahlungen selbst übernommen haben, die haben deutlich schneller solche Sachen angenommen. Right? Ja? Also die haben, die sind ganz schnell rübergewechselt zu Segwit-Adressen, weil sie halt die Gebühren zahlen. Und Man kann sein Unternehmen auch schon so aufstellen, dass es eben mehr mit den Kundenbedürfnissen übereinstimmt. Und das führt einfach dazu, dass du die Kunden ernster nimmst. Ne? Es ist halt irgendwie, muss man wollen.
Ja, so wie du gesagt hast. Ich meine, am Ende sind es die Defaults, die bestimmt sind. Und da sollten sich alle irgendwie drum kümmern, dass das halt für die Kunden passt. Ne?
Ja, und dann...
Ich hatte noch eine Frage, genau. Ich hatte noch eine Frage und ich sehe ja in letzter Zeit, dass immer mehr Batching da reinkommt. Na, also immer, wir sehen halt zwar, die Transaktionen sind nicht viel mehr wie früher, aber die Outputs sind ja viel, viel mehr geworden. Na, es gibt immer mehr Wallets, die halt, oder Exchanges, oder jetzt, wenn wir an Relay denken, zum Beispiel, die viele unserer Zuhörer benutzen, Relay, um zu stacken. Die verschicken ja praktisch gebatchte Transaktionen, nicht sie, aber halt der Provider dahinter. Und da hängen ja dann ganz, ganz viele Outputs dran. Siehst du das eigentlich auch, dass immer mehr gebatchte Transaktionen hier in der Chain sind?
Ja, jedenfalls. Also ich habe jetzt gerade hier auf meinem Schirm einen Graph wieder aufgemacht, Payments per Day auf transactionfee.info. Und was interessant ist, wir sind ja eigentlich seit 2013 oder so, sind wir die ganze Zeit am Block-Size-Limit. Die Blöcke sind relativ voll. Wenn es gerade viel Platz hat, dann sind wir bei 85-90% Auslastung. Was genug ist, dass es leer wird, aber die Blöcke werden halt, also es ist immer Bedarf da. Trotzdem steigt halt kontinuierlich seit 2015 die Zahl der Payments per Day. Und das ist einfach nur eine Schätzung wie viele Outputs Transaktionen generell erzeugen, minus 1, weil man denkt, dass wahrscheinlich ein Change-Output dabei ist. Und während wir halt die ganze Zeit Oberkante Blockspace sind, steigt das kontinuierlich. Und das ist eben, weil mehr gebatcht wird, was einfach weniger Overhead pro Zahlung erzeugt und weil Leute mehr kleinere Formate, also platzeffizientere Formate verwenden. Ne, wir hatten ja diskutiert, dass für Single Sig Non-Segwit ungefähr doppelt so teuer ist wie Native Segwit für einen Input. Das heißt, du kannst halt einfach doppelt so viele Inputs reinpacken. Und da die Inputs der große Teil einer Transaktion sind, kannst du halt schon deutlich mehr Transaktionen unterbringen, wenn Leute zu Segwit wechseln. Jetzt ist Segwit immer noch nur so 50% oder so, aber es wird besser mit der Zeit. Langsam, aber sicher.
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zu Taproot, weil da ist es ja auch ganz interessant. Da könnten wir dann über Multisig reden, was man sich da so alles spart. Ne? Aber Dennis, ich glaube, da führst du jetzt mal ein, oder? Zu Taproot.
Ja, ist das so?
Du wolltest also, doch vorher.
Ja, ich glaube, es gibt einfach ganz ähnlich wie zum Mempool auch hier ganz viele aktuelle Dinge da zu besprechen. Ne? Also wir haben jetzt ja die Phase hinter uns, wo der Code geschrieben und gemerged ist. Und das lief ja recht unkontrovers ab. Und wenn ich mir heute den Bitcoin Optech Newsletter durchlese, dann scheint mir jetzt eher noch so ein bisschen Kontroverse nach hinten rauszukommen, wie das Ganze denn nun aktiviert wird, ne? Oder vielleicht nicht Kontroverse, aber es wird zumindest lebhafter diskutiert, als der eigentliche Code diskutiert wurde, wo es ja eigentlich wenig kontroverse Meinungen gab, würde ich sagen, oder? Du hebst den Finger, ich bin gespannt.
So ein bisschen, man muss auch sehen, dass Taproot jetzt 2017 oder 2018 vorgeschlagen wurde. Und Schnorr schon lange irgendwie interessant und diskutiert wurde, aber Taproot konkret halt jetzt auch seit 2 Jahren fast in der Entwicklung ist. Also da wurde ganz viel drüber diskutiert. Optech hat schon Anfang letzten Jahres Entwickler-Workshops gemacht, in der Hoffnung, dass es schon 2020 war letztes Jahr. Ende 2019 hatten wir schon Workshops mit Optech für Entwickler, wie man Taproot verwendet, in der Hoffnung, dass es halt Mitte 2020 oder so schon da ist. Also ja, es ist nicht so kontrovers gewesen, aber es ist auch einfach über 2 Jahre verteilt gewesen. Sorry. Und ja, jetzt die große Kontroverse gerade ist Lock-in on Timeout oder nicht. Also wenn nach dem Fenster, in dem man Bereitschaft signalisieren kann als Miner, dass man bereit ist, diese Konsensus, also ja, Konsensusregeln zu enforcen, dann, wenn diese Zeit um ist, in denen man ein Proposal aktivieren kann, dann gibt es 2 Möglichkeiten mit BIP 8, also dem Bitcoin Improvement Proposal 8. Und zwar entweder der Vorschlag läuft einfach aus und es wird nicht aktiviert, oder in der letzten Difficulty Period werden alle Miner gezwungen, dafür zu stimmen. Nur Blöcke, die dafür stimmen, sind erlaubt. Und das führt natürlich zwangsläufig dazu, dass das Quorum erreicht wird und dann das Proposal aktiviert wird. Und die große Kontroverse ist jetzt, sollte man einen Vorschlag machen, dass es auf jeden Fall aktiviert wird am Ende oder es auslaufen lassen, falls es nicht aktiviert wird.
Also habe ich das richtig verstanden? Praktisch dieses Lot True oder Lot False ist ja noch nicht drin. Also das ist ja so ein Vorschlag, oder?
Generell, also in 0.21.0, dem letzten Bitcoin Core Release, da waren jetzt die Konsensusregeln für Taproot drin. Die sind aber inaktiv. Ne? Beziehungsweise die werden jetzt vermutlich von den Nodes schon enforced, aber keiner verwendet Native Segwit Version 1 Outputs. Ne? Also wären schön blöd, wenn sie würden. Und die Aktivierung vom Proposal, dass man eben diesen Output verwenden darf, und auch überhaupt der Code, dass Wallets solche Adressen erzeugen und an die schicken können und so. Schicken können sie schon, aber Adressen erzeugen, das ist alles noch nicht da. Und das erste wäre jetzt eben hoffentlich in 021.1, dass man den Code hinzufügt, wie diese Regeln etabliert werden im System. Und das ist die große Diskussion gerade. Im Grunde genommen zusammengefasst ist es, wir wollen, dass die Signaling Period, also das Zeitfenster, in dem aktiviert werden darf, wahrscheinlich so im Juni anfängt, weil dann eine alte Version von Bitcoin Core End of Life ist und man muss es nicht mehr backporten dafür. Und dann also im Moment sagt man wahrscheinlich ein Jahr und also das Fenster zum Aktivieren. Also im Grunde genommen so grob 26 Difficulty Periods, in denen es aktiviert werden könnte, zur Abstimmung geben. Und danach läuft eben das Proposal aus und das Bit im Versionsfeld, im Blockheader, wird wieder frei. Nur die meisten Proposals in der Vergangenheit für Softfork-Aktivierung, die waren alle so, dass wenn es nicht aktiviert wird, läuft es einfach aus und nichts passiert. Also das ist das Herkömmliche, das was wir kennen, was relativ sicher ist, weil wenn das Netzwerk was nicht wollte, dann ist es einfach weg. Ja. Und dann gab es eben diese riesige Kontroverse mit der Aktivierung von SegWit. Im Vorfeld haben die Leute genauso gesagt, ja, SegWit ist gut, machen wir. Und dann, wie das näher kam und mehr diskutiert wurde, kam irgendwann plötzlich raus, dass irgendwelche Miner aus irgendwelchen Gründen dagegen sind. Das hat eine Weile gedauert, bis da irgendwie mal jemand drauf kam, dass also vermutlich das mit ASIC Boost zu tun hatte. Und dann haben wir uns da irgendwie, also Bitcoin Cash beschert damit und später noch BSV. Wir haben uns SegWit 2x an der Backe gehabt für ein halbes Jahr. Also war ja quasi Bürgerkrieg in der Bitcoin-Community. Und da haben jetzt halt viele Leute irgendwie so die Bauchschmerzen mit, wie das gelaufen war damals. Also hat jemand vorgeschlagen, hey, wir könnten das doch besser machen. Statt dass dann irgendein anonymer Entwickler eine neue Version von Bitcoin Core veröffentlicht, die dann die Leute vielleicht installieren, um die Miner zu zwingen, doch SegWit zu aktivieren, bauen wir das doch gleich in unser Aktivierungssystem ein. Und das ist eben diese neue Flagge, dieses Lock-in on Timeout, also ob man in der letzten Difficulty Period von einem Signalisierungs- oder Aktivierungsfenster das forciert. Und in meinen Augen sollte man das nicht tun. So viel. Jetzt können wir gleich kontrovers werden, weil bevor wir den Code zur Aktivierung raushauen, wissen wir nicht, ob die Leute nur reden und nur sich die Leute, die es gut finden, zu Wort melden oder ob tatsächlich das Netzwerk dann diese Software auch installiert. Und wenn wir jetzt eben eine Software rausgeben, die am Ende der Aktivierungsperiode dieses Update forciert und gerade wenn Leute wie kleine Händler, die vielleicht nicht so viel über das Tagtägliche in Bitcoin wissen, mit dieser Version ihren BTC-Pay-Server installieren und dann plötzlich ihr BTC-Pay-Server am Anfang der letzten Difficulty Period in der Aktivierungsperiode anfangen, alle Blöcke wegzuschmeißen, weil sie sagen, hey, ihr aktiviert nicht Taproot. Und dann stehen die plötzlich da und sehen keine Transaktionen mehr, sehen vielleicht nur noch einen Angreifer, der ihnen einen falschen Block füttert, wo er ihnen Geld klaut. Das wäre halt der GAU in meinen Augen. Dementsprechend wäre es mir lieber, wenn wir halt einfach erstmal gucken. Vielleicht geht das ja ganz locker durch. Vielleicht haben wir ja die Miner an Bitcoin Cash verloren, die damals so dagegen waren. Jihan ist auch nicht mehr der CEO von Bitmain. Generell ist Mining vielleicht ein bisschen, also die englische Community ist immer so ein bisschen voraus im Gespräch über Bitcoin-Themen. Das sieht man, also ich habe in letzter Zeit viel mit spanischen Entwicklern zum Beispiel zu tun. Und in anderen Sprachregionen kommen Gespräche erst ein wenig später an. Und China war einfach irgendwie so 2 Jahre hinterher, warum kleine Blöcke wichtig sind, warum Dezentralität wichtig ist und wie große Blöcke das vielleicht beeinflussen und so weiter. Vielleicht sind wir da jetzt auch einfach weiter und die Miner sind vielleicht jetzt auch ein bisschen mehr gefragt worden im Vorfeld mit der Website taprootactivation.com, wo sie wenigstens mal irgendwie einen Stimmfühlungslaut abgeben konnten. Slash Rant.
Ja, super. Ich meine, du hast das wirklich schon, würde ich sagen, auch aus mehreren Perspektiven erschöpfend behandelt. Also wenn ich das jetzt mal für mich nochmal so zusammenfassen würde, würde ich dir zustimmen, dass sich der konservative Weg, also das jetzt nicht am Ende der Periode per Default einfach anzuknipsen, wie der richtigere anfühlt. Also das ist mehr so in dem Sinne dessen, was wir bisher von Bitcoin kennen. Und beispielsweise Marty Bench spricht ja gerne immer vom Mann im Koma. Und diese Situation hattest du beispielsweise eben auch mit dem BTC-Pay-Server-Nutzer eingeführt, wo dem quasi unwissend halt einfach was untergeschoben werden würde. Sowas mag man im Bitcoin-Land ja nicht. Und wenn ich auf der anderen Seite mal jetzt quasi so Devil's Advocate spielen würde, würde ich sagen, okay, das ist aber ja total unnötig, da drauf zu warten, weil der Code wurde ja schon gemerged, es wurde so viel vorher schon darüber diskutiert. Wir können uns das ja alles sparen und jetzt da einfach quasi auf dem Highway und der Schnellspur durchrauschen.
Jein. Also ich würde sagen, das Hauptargument von den Leuten, die gerne auf jeden Fall einloggen, also anknipsen würden am Ende der Aktivierungsperiode, ist, wenn wir nicht wissen, dass es angenommen wird, sollten wir ja überhaupt nicht aktivieren. Und ich behaupte, dass wir das einfach überhaupt nicht messen können zurzeit. Es gibt ja noch überhaupt keine Software, mit der Leute ausdrücken können, dass sie gerne dieses Update hätten. Klar, auf Twitter sagen die Leute, ja, ist prima, aber das sind halt 5 Hanse, die sowieso den ganzen Tag schon nichts Besseres zu tun haben, als sich über Bitcoin zu unterhalten. Dass die das gut finden, finde ich jetzt nicht so spektakulär. Und
fühlen sich jetzt alle angesprochen, ja, von unseren Zuhörern.
Ja, genau. Ja, aber wenn du dir halt anguckst, wie lange es dauert, bis eine neue Version von Bitcoin Core zum Beispiel installiert wird. Ich habe jetzt leider die Zahlen nicht direkt vor mir, aber ich meine, dass es halt mal 5-6 Monate dauert, bis so 20-30% der Nodes abgedatet sind. Und das sind halt nur die Leute, die halt voll am Ball sind und mitkriegen, was passiert. Und selbst große Bitcoin-Unternehmen lassen manchmal alte Versionen noch länger laufen. Erstens, weil sie nicht sofort upgraden möchten, falls da noch ein Bug drin ist, der nicht entdeckt wurde in der Testing-Phase. Oder auch einfach, weil keine kritischen Sicherheitslücken repariert wurden und kein Softfork und nichts ansteht, dann ist es ja auch sicher, weiter noch die alte Version laufen zu lassen. Und dann hast du eben ein Sammelsurium an verschiedenen Versionen laufen, wo manche vielleicht einfach ein bisschen hinterherhinken. Und selbst wenn jetzt wir sagen, Taproot wird total toll angenommen, alle finden es gut, dann weißt du eben nicht, ob am Ende der Aktivierungsperiode mindestens die Hälfte der Hashrate die Regeln forcieren wird. Und ein Softfork ist nur stabil, wenn er von mindestens der Hälfte der Hashrate forciert wird. Wenn nämlich weniger als die Hälfte der Hashrate die Regeln umsetzt, dann bilden die einen Minority Fork, der sich nicht selbst heilt, weil die größere Menge, die baut dann weiter eine Blockchain, die keine Taproot-Blöcke baut. Und die kleinere Menge akzeptiert die nicht und spaltet sich ab. Und es wird stabil in dem Moment, wo eben mehr als die Hälfte Taproot forcieren und dann die Blöcke wegschmeißen von denen, die nicht mitmachen. Und dann gibt es auch einen finanziellen Anreiz und so weiter, rüber zu wechseln. Aber wie können wir denn das jetzt wissen? Und dann vor allem wollen Entwickler auch nicht in der Rolle sein, dass sie sagen, wir finden das gut, also macht ihr das jetzt alle. Hm? Das ist einfach, man möchte schon so nicht auftreten. Viel schlimmer ist, wenn die breite Öffentlichkeit das so wahrnimmt und dann vielleicht einfach Vertrauen verspielt wird oder also jedenfalls, ich gehe sehr stark davon aus, dass es auf Lock-in und Timeout Falls rauslaufen wird, zumindest in Bitcoin Core. Ich bin mir fast sicher, dass andere Full-Node-Software andere Angebote machen wird, mindestens einen Parameter für Startup oder so, dass man leicht rüberwechseln kann. Also vielleicht zum Beispiel, dass Luke Dasher, der ja Nods maintained, ein Klon von Bitcoin Core oder ein Volk von Bitcoin Core, soll ich sagen, der so ein paar andere kleine Regeln und UX-Angebote hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das zum Beispiel da drin ist.
Ich hätte da noch eine Frage, vielleicht, dass wir das etwas klar aufschlüsseln. Jetzt am Anfang ist es ja so, dass die, was kommt jetzt als erstes, dass die Nodes signalisieren, dass sie es haben wollen, oder? Ist das jetzt der erste Punkt? Oder die Miner?
Stimmt, wir haben überhaupt nicht erklärt, wie das eigentlich funktioniert. Ja. das ist die große Krux an einem dezentralen System. Was können wir denn überhaupt eigentlich messen in diesem System? Und das ist, warum es so attraktiv ist, die Hashrate zu verwenden, um ein Software-Update zu koordinieren. Hashrate ist ein bezahlter Service-Provider, der Skin in the Game hat. Also die mit ihrem Geld dastehen und etwas tun. Ne? Und dementsprechend, das ist eins der Dinge, die man relativ gut messen kann. Das ist immer noch nicht perfekt, weißt du, zum Beispiel Miner haben sie für Segwit signalisiert, aber sie hatten eigentlich gar nicht einen Segwit-kompatiblen Node am Laufen. Die haben einfach nur ihre Mining-Software so abgeändert, dass sie das richtige Versionsbit setzt. Aber dann nicht die Segwit-Regeln durchgesetzt. Das ist auch gefährlich. Aber es ist mit Abstand das, was man am einfachsten messen kann, weil du weißt ja nicht, du siehst eine Node auf dem Netzwerk, du weißt ja nicht, ob das jetzt Coinbase ist oder ob das mein Node daheim ist. Und
aber da hätte ich gleich mal eine Frage, weil es ja geheißen hat, ökonomische Nodes. Also Signaling von ökonomischen Nodes habe ich ja gelesen. Jetzt ist halt die Frage, wie messe ich das jetzt? Wie sehe ich eine ökonomische Node auf dem Netzwerk?
Meistens überhaupt nicht, weil du wärst schön blöd, wenn du ein Service Provider bist und deinen Node auf Listening stellst, ja, dann sieht halt, sehen ein paar hundert Leute vielleicht im Zweifelsfall, dass du immer wieder die gleichen Transaktionen rausschickst und quasi signalisierst, hey, ich bin Coinbase und hier kommt wieder eine Zahlung, die offensichtlich eine Coinbase-Abhebung ist. Ich bin Coinbase, ja. Und was eben dann viele Service Provider machen, ist, dass die Border Nodes betreiben, also dass die 5, 6 verschiedene Nodes haben, die tatsächlich mit dem offenen Netzwerk kommunizieren. Manche von denen vielleicht sind Listening Nodes, manche sind nicht Listening Nodes, weil die dann nur Outbound Connections machen und weniger angreifbar oder identifizierbar sind. Und dahinter sitzt dann in der zweiten Reihe ein anderer Node, der tatsächlich die Quelle ist für die ganze Datenbank, also das Blockchain-Parsing und so weiter. Und dementsprechend auf dem Netzwerk überhaupt nicht. Vielleicht auf der sozialen Layer, dass Leute sagen, hey, wir sind Coinbase, wir finden das gut. Wir lassen jetzt Nodes laufen oder Bitstamp oder BitGo oder wer auch immer, andere Leute. Aber du kannst das nicht effektiv messen. Du kannst Wortbeiträge halt also Versprechen kannst du halt irgendwie zusammenzählen. Aber ja, das Einfachste, was wir messen können, ist eben Hashrate. Und das andere, was irgendwie so ein bisschen sichtbar ist, ist unsere Nodes sehen, was für Versionen ihre Nachbarn angeben im Version Handshake. Das heißt, jeder Node hat so ein bisschen seine lokale Perspektive. Hey, meine Kameraden sind jetzt auch alle auf einer Version, die Taproot aktivieren werden. Und im Grunde genommen ist jetzt also der Auftrag an die Miner, nicht, dass sie abstimmen, ob sie ein Update toll finden, sondern dass sie versuchen festzustellen, ob das Netzwerk soweit ist, die Regeln umzusetzen. Und erst dann sollen sie signalisieren, dass das Netzwerk bereit ist und dass sie bereit sind, die Regeln umzusetzen. Und es ist ein Koordinierungsmechanismus, um zu aktivieren. Es ist keine Abstimmung. Jetzt, wie es funktioniert, es gibt eben das Aktivierungsfenster. Das wird vermutlich ungefähr so 6 bis 8 Wochen nach dem Release von der Software sein. Ab dem Zeitpunkt können Miner abstimmen oder jetzt laufe ich in meine eigene Falle, signalisieren, dass das Netzwerk bereit ist, indem sie eben das Versionsbit im Version Field setzen. Und wenn vermutlich 90%, also SegWit war 95, aber es wird wahrscheinlich auf 90% reduziert, damit nicht ein Miner, der irgendwie gerne ein bisschen politisches Spiel treiben möchte, zu viel Gewicht hat. Also wenn 90% der Blöcke in einer Difficulty Period, also in einem Segment von 2016 Blöcken, das den gleichen Schwierigkeitsgrad hat, wenn 90% der Blöcke dieses Bit gesetzt haben, dann wird das Update, eingeloggt. Und dann gibt es noch eine 2 Wochen, also nochmal eine Difficulty Period, wo nichts passiert. Und dann werden die Regeln scharf geschalten. Und sobald eben das Aktivierungsfenster anfängt, dürfen überhaupt erst Nodes diese Flagge setzen. Und sobald eben ein Difficulty Adjustment passiert, von dem die letzte Periode 90% hatte, wird es scharf geschalten mit einer 2 Wochen Verzögerung. Und jetzt der Lock-in an Timeout ist halt, in der letzten Periode musst du signalisieren und dann wird es auf jeden Fall scharf geschaltet.
Jetzt hätte ich noch eine Frage. Wie, also vom Best Case, wenn wir vom Best Case ausgehen, wann ist SegWit, wann ist Taproot dann aktiviert?
Also falls sich Leute einigen können, wie sie gerne aktivieren wollen und dann wirklich ein Release kommt, der würde vermutlich hoffentlich so 3-4 Monate, vielleicht sogar früher sein, dann würde vermutlich die Signaling Period in Juni starten und dann müsste es ja mindestens 4 Wochen dauern, bis es aktiviert werden kann. Also eine Periode, in der 90% der Leute abstimmen, dass sie bereit sind. Und es ist alles schwierig. Die Terminologie ist echt nicht einfach. Vor allem, wenn man dann irgendwie noch das detailliert richtig darstellen möchte. Man braucht eben eine Difficulty Period, die ungefähr jetzt 2 Wochen dauert, wo 90% der Blöcke Bereitschaft signalisieren. Dann 2 Wochen Wartephase für die nächste Difficulty Period, in der nichts passiert und dann geht's los. Und dann glaube ich halt mal nicht, dass es in der ersten gleich klappt, sondern vielleicht in der zweiten und dritten, selbst im Optimalfall. Das heißt, dann sind es frühestens 6 bis 10 Wochen, nachdem die Aktivierungsperiode angefangen hat und die ist ja dann schon mal irgendwie nochmal 2 Monate, nachdem der Code rauskommt. Das heißt, irgendwie 3-4 Monate, nachdem der Client mit dem Aktivierungscode rauskommt.
Aber auch bis dahin.
Und das ist noch 3-4 Wochen. Ja, sorry.
Auch bis dahin müssen ja genügend Leute dann überhaupt erstmal auf diese Version geupgradet haben, wie du vorhin auch schon sagtest. Also ich glaube, Herbst zu erwarten ist schon sehr optimistisch, oder?
Ja, leider. Wobei man muss stattgeben, dass die Soft-Fork-Aktivierung wird immer in einem Minor-Release gemacht, also Da gibt es wenig neue Features. Meistens ist der Hauptpunkt eben nur der Aktivierungscode und ein paar kleine Bugfixes. Und die Leute, die vorher schon den Hauptrelease haben laufen lassen, also in dem Fall jetzt 0.21.0, die würden wir wahrscheinlich relativ schnell auf 0.21.1 updaten, weil das eben der lang ersehnte Taproot-Release, also Aktivierungscode-Release ist. Traditionell glaube ich, dass SegWit und auch andere Softforks die Versionen, die das aktiviert haben, sehr, sehr schnell adoptiert wurden im Vergleich zu anderen Versionen. Aber ja, das kann schon mal ein paar Wochen und Monate dauern, insbesondere weil eben auch große Firmen sich nicht die Blöße geben wollen, dass sie brandfrischen Code in Production laufen lassen.
Ja, wobei man sagen kann, also zumindest unsere Hörer wurden per Dekret alle quasi gezwungen, auf die 0.21 abzugraden. Ja,
definitiv. Und es muss in 21 jetzt passieren, weil der Podcaster ist 21. Und also Dennis, wir haben uns ja schon darauf geeinigt, Taproot kommt 2021. Da gibt es den Weg dann vorbei.
Ich
gut,
kann ich unterstützen. Also ich bin ja mega begeistert von Taproot. Ich hab schon über Schnorr, ich glaube in 2017 habe ich einen Blogpost geschrieben, was alles geil an Schnorr-Signaturen sein wird. Und dass das halt jetzt endlich kommt, ne? Gerade für so Firmen wie BitGo ist das ein riesiger. Haben wir überhaupt Zeit? Sollen wir noch ein bisschen reinkommen?
Da steige ich kurz ein, weil das ist ja da in deiner in dieser Liste, die du da gepostet hast, sieht man ja ganz deutlich, dass du speziell bei den Multisig-Transaktionen ja ganz viel sparst mit Taproot, ganz abgesehen davon, dass es halt viel privater ist und so weiter. Sparst du dir sehr viel. Ich sehe ja zum Beispiel hier Single-Sig, früher bei Native SegWit. Taproot waren es 58 Virtual Byte. Mhm. Und 2 aus 3 Multisig wären es dann auch 58. Ne? Weil du ja. praktisch nicht alle Spending Conditions eben mitteilen musst. Oder? Sage ich das so richtig?
Kann man so sagen. Haben wir Zeit? Sollen wir mal reintauchen ein bisschen? Cool, okay. Taproot macht was wir vorher nicht gemacht haben, indem es generell 2 verschiedene Möglichkeiten hat, Outputs auszugeben. Einerseits ist es im Grunde genommen eine Schnorr-Version von Pay-to-Public-Key, wohlgemerkt nicht Pay-to-Public-Key-Hash, sondern Pay-to-Public-Key. Es wird nur der Public Key in den Output geschrieben. Schnorr und ECDSA verwenden die gleichen Keys, die gleiche Kurve. Das ist also schon mal einfach. Und jetzt kannst du eben den im Key Path ausgeben. Das heißt, du tust einfach eine Signatur verpassen im Input. Und der Pub Key stand ja schon im Output. Das heißt, mit dem Pub Key und der Signatur bist du fertig. Du hast einen Zero Knowledge Proof geleistet, dass der Besitzer des Private Key hier die Transaktion unterschrieben hat und das autorisiert hat. Jetzt gibt es eben noch den zweiten Weg, wie man Outputs ausgeben kann. Und zwar gibt es einen Script Path. Das ist im Grunde genommen eine neue Version von Pay to Witness Script Hash. Oder MUST, also Merkleized Alternative Script Trees, sorry. Der Name wurde mal umgemünzt. Es hieß mal was anderes, das Akronym. Jedenfalls in diesem Fall zeigst du, hier, das war zwar mein Public Key, aber intern habe ich hier noch eine Merkle Root versteckt mit einem Scriptbaum. Und ich zeige euch jetzt einen Ast in diesem Skriptbaum und dann zeige ich euch das Skript dort und ich erfülle das Skript stattdessen. Und ich beweise eben, dass der Key, der original auf die Blockchain geschrieben wurde im Output, dass der intern ein Komposit war aus einem internen Public Key und dieser Merkle Root. Also man offenbart diesen internen Key und dann ein Merkle Branch. Ich weiß nicht, ob ihr mal darüber geredet habt, aber wie man mit SPV erkennen kann, ob eine Transaktion in einem Block war. Also, dass man eben nur einen kleinen Beweis hat, dass eine Transaktion in einem Block beinhaltet war. Und dann erfüllt man das Skript. Und da sind dann plötzlich ganz viele Möglichkeiten. Erstens kannst du ungelogen tausende Möglichkeiten haben, was du da in deine Skripte reinpackst, und du zeigst immer nur das eine, das du gerade erfüllst. Das heißt, die Privatsphäre bleibt gewährleistet. Du könntest noch ganz viele andere Möglichkeiten haben, das auszugeben, die du nie irgendjemandem zeigen musst. Du kriegst diese Flexibilität.
Da wollte ich nur sagen, da bin ich echt froh, dass Jonas, Nick und Tim Roofing hier waren und wir drüber geredet haben, sonst wäre ich jetzt hier komplett im Wald. Also danke.
Ja. Das habe ich mir sogar angehört. Ja. Das war ein guter Podcast. Jedenfalls schauen wir uns das halt mal aus der Perspektive an von einer Firma wie BitGo. Wir haben, also BitGo macht generell nur 2 von 3 Multisig und bisher machen sie das eben, indem sie die 3 Schlüssel, die 3 Public Keys zeigen und sagen, 2 von denen müssen unterschreiben. Und dann wird das gehasht, das Hash wird in den Output geschrieben und dann im Input wird eben gezeigt, diese 3 Public Key waren involviert, hier sind 2 Signaturen und damit ist es eine gültige Transaktion. Und jetzt mit der Hilfe von Music, das ja dann Tim und Jonas schon vorgestellt hatten vor ein paar Wochen, hört euch das an, wenn ihr jetzt nicht versteht, was ich sage, kannst du eben deinen Standardweg, die 2 Schlüssel, die immer beteiligt sind, nämlich der BitGo-Schlüssel und der Kundenschlüssel, können zusammen aggregiert werden in einen einzelnen Public Key. Und dann kannst du eine Signatur bauen von diesen 2 Teilnehmern zusammen und es sieht aus wie Single Sig. Es ist ununterscheidbar von einem Standard-User, obwohl das von 2 großen Unternehmen zusammengebaut wurde. Und falls einer der beiden Schlüssel nicht verfügbar ist, kannst du eben die anderen 2 Möglichkeiten 2 von 3 ist ja das gleiche wie einer von den 3 2 von 2. Die anderen 2 von 2 packst du in den Script Path als 2 mögliche Fallbacks. Und wenn dann also entweder der BitGo-Schlüssel oder der Kundenschlüssel weg ist, kannst du zeigen, hey, schau mal hier, ich habe noch einen Script Path, hier Kundenschlüssel und Backup-Schlüssel unterzeichnen oder Backup und BitGo unterzeichnen. Und wenn man halt anguckt, vor 2017 haben wir 297 Bytes gezahlt pro Input und mit Taproot zahlen wir dann 58. Das ist ein Fünftel. Und das ist schon viel Geld gespart. Vor allem, wenn man sich halt überlegt, wie viele Transaktionen und wie viele Inputs vor allem so große Unternehmen verwenden.
Und das wäre jetzt praktisch, man zahlt viel weniger Fees, man belastet die Blockchain nicht und man hat viel höhere Privatsphäre. Ja? Das sind ja, glaube ich, die 2 Hauptpunkte, wenn ich das so...
Genau, einerseits, weil man Teil dieses Anonymitätsset ist von den Taproot-Nutzern und andererseits, weil die Public Keys, die 2 beteiligten Public Keys, die unterschrieben haben, werden selbst überhaupt nicht gezeigt. Also jetzt werden die in der Regel sowieso nicht wiederverwendet, aber selbst wenn du irgendwie ein jetzt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber wenn du halt deinen Key woanders schon mal verwendet hast, in dem aggregierten Public Key ist es unsichtbar. Das ist ein neuer, anderer Public Key. Und wenn du jedes Mal eine... Ich schätze, es wäre der gleiche, wenn du die gleichen Public Keys verwendest, um sie zu aggregieren, weil die Merkle Root, glaube ich, standardisiert ist. Aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Da musst du Jonas oder Tim fragen.
Okay, aber damit wären wir ja auch beim Punkt, den du vorhin auch schon hattest. Lass uns die Defaults gut machen. Ne? Also es wird quasi mit Taproot und Schnorr werden Dinge günstiger, Dinge werden privater und dafür muss man nichts tun. Und das ist, glaube ich, auch mit der große Punkt, warum das... Auch da schüttelst du jetzt die Hand. Okay, dann mach ich den Satz nochmal kurz.
Nichts tun ist
Nein, aus Nutzersicht meinte ich jetzt. Ne? Also,
Ja, klar, aber wenn du jetzt zum Beispiel 2 von 3 Multisig machst oder so, Musik kommt nicht von selbst, das ist ja alles quasi Off-Chain, du musst irgendwie ein Protokoll aufbauen, wie du mit den anderen Leuten, Teilnehmern von deiner Transaktion kommunizierst.
Das macht dann Spectre, oder? Also, das machen die Jungs von Spectre dann für uns.
Hoffentlich. Na, also, ich motiviere das nochmal kurz. Also mein Punkt war eigentlich, wenn ich denn eh solche Features wie Multisig nutzen will, ne, dann müsste ich all diesen Aufwand ja eh betreiben. Und jetzt bekomme ich quasi dafür, dass ich diesen Aufwand betreibe, ja auch noch quasi günstigere Transaktionen und ich bin anonymer. Also aus der Sicht meinte ich, ich muss nichts dafür tun.
Stattgegeben.
Da hätte ich gleich noch eine Frage, weil du kennst dich ja da perfekt aus. Was für ein Aufwand ist es eigentlich für BitGo, da eben das zu benutzen? Ist das ein großes Ding? Braucht die Firma lange?
Also schicken an Taproot wird relativ einfach, weil es ist, also Pay-to-Witness-Script-Hash und Pay-to-Witness-Public-Key-Hash, also die Sachen, die wir gerade jetzt schon Native SegWit nennen, sind Native SegWit V0 Outputs. Und Taproot ist ein Native SegWit V1 Output. Es wird einfach nur das eine 0 wird zu einer 1 und dann kommt halt ein Public Key dahinter statt dem Hash. Das Ganze wird dann mit Bash 32M kodiert statt Bash 32. Aber sonst, das ist fast schon trivial, an diese neuen Adressen zu schicken. Das Ausgeben wird ein bisschen komplizierter. Also, ich schätze mal, dass ScriptPath tatsächlich das Einfachere sein wird, weil das im Grunde genommen, da zeigst du einfach nur alles her und dann werden 2 Signaturen aneinander geklatscht und bist fertig. Aber für Aggregated Public Keys und so weiter, da muss man mal gucken, wann Crypto-Libraries abgedatet sind und du weißt ja, nicht selbst deine eigene Krypto implementieren und so weiter. Das könnte eine Weile dauern, bis da die entsprechenden Libraries da sind und bis Leute sich wohlfühlen, das zu machen. Aber vorher werden vielleicht manche Leute schon ScriptPath verwenden. Einen hätte ich noch, den ich unbedingt loswerden möchte. Mich fragen immer wieder Leute, warum sollte ich als Single-Sig-User auf Taproot wechseln? Und was da interessant ist, ist Taproot, der Input plus Output ist tatsächlich ein klein bisschen größer als für Native SegWit Single-Sig. Native SegWit Single-Sig sind 99 V-Byte und Taproot sind 101. Also eigentlich wird es sogar teurer fürs Netzwerk, wenn du als Single-Sig-User wechselst. Aber du solltest es trotzdem tun und es ist sogar finanziell von Vorteil für dich. Denn wenn du Geld empfängst, dann zahlt der Sender zahlt für deinen Output die 43 Byte. Aber du zahlst die 58 Byte, was 10 Byte weniger sind für den Input, wenn du später deinen Output ausgibst. Das heißt, selbst als Single-Sig-User sparst du halt, 10, 12% oder so.
Also ich fasse das jetzt mal ganz kurz zusammen. Das heißt, Native SegWit ist, Input hat 68, Output 31. Mhm. Und bei Taproot ist es dann Input 58 und Output 43. Also praktisch genau. Der Input bei Taproot ist kleiner wie bei Native SegWit und der
Output ist größer. Ja. Und das gefällt uns sowieso, weil Outputs sind das, was uns eben das Netzwerk schwerer macht, das UTXO-Set größer macht, das uns zukünftigen Blockspace aufbürdet und so weiter. Das heißt, wenn Outputs erzeugen teurer wird, ist das gut. Und Inputs freuen uns, weil das heißt, dass Leute das UTXO-Set kleiner machen und die Geldstückelung konsolidieren.
Jetzt habe ich gerade überlegt, warum. Es hat jetzt gerade keinen Sinn ergeben bei mir, aber jetzt macht es Sinn, ja, genau.
Okay, cool.
Okay, Alles klar.
Jetzt habe ich Dennis' Schlussworte quasi total umgeleitet wieder. Ist er noch da?
Ob ich noch da bin oder was?
Ja.
Achso, ja, meine Verbindung war gerade kurz weg.
Okay.
Gut, ich habe eine
Zeit
Sache noch.
Ist schon etwas
voran. Genau, genau, wir haben Zeit, aber eine Sache hätte ich noch. Und zwar, für uns ist ja ganz wichtig, dass eben die ganzen Lightning Open Channel Transaktionen durch Taproot ja viel, viel besser werden. Na, das wollte ich loswerden. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, oder? Dennis.
Ja, wir müssen den Teil hier ein bisschen schneiden. Ich bin gerade raus gewesen. Okay, ja, dann lass uns doch noch mal zum Abschluss über dein Lieblingsthema wahrscheinlich sprechen, nämlich Bitcoin Stack Exchange.
Das stimmt, ja. okay, ich hab die Seite, ich glaube 2012 oder so, oder Anfang 2013 entdeckt und habe da viel gelesen und irgendwann habe ich mir halt einen Account gemacht und angefangen zu schreiben und jetzt bin ich Moderator seit 2014, also fast schon, was sind das jetzt, 7 Jahre?
Ja.
Was wir halt sehen zum Beispiel ist, in den letzten 3 Monaten, wenn der Preis hochgeht, kriegen wir plötzlich viel mehr Traffic, viel mehr Leute, die Fragen stellen, ganz viele Fragen, hey, ich hatte mal früher Geld, kann ich irgendwie meine Wallet zurückkriegen, ich weiß noch eine Adresse und so weiter. Und, jedenfalls, ich weiß auch, dass ganz viele andere Leute, vielleicht Leute, die sich häufiger mit Bitcoin auseinandersetzen, bei uns auf der Seite landen. Und ich würde euch gerne einladen, macht euch doch mal einen Account. Ihr müsst nichts schreiben, aber selbst wenn ihr einfach nur abstimmt, was ihr nützlichen Content findet, also wenn ihr einer guten Frage, die ihr interessant findet, einen Upvote verpasst oder die Antwort, die ihr am hilfreichsten fandet, dann macht das unsere Seite schon besser, weil wenn etwas eine Upvote bekommt, dann rutscht es wieder auf die Frontpage und wenn man dann reinkommt, dann sieht man nicht auf der Frontpage diese ganzen Fragen, hey, ich weiß noch eine Adresse von meiner Wallet von 2012, kriege ich mein Geld hier irgendwie zurück? Sondern dann gibt es halt mal eine Frage zu Taproot oder wie Lightning Channel öffnen mit Taproot später mal aussehen wird oder BIP 8 oder sonst was. Ne? Das heißt, selbst nur voten auf Content wäre ein gern gesehener Beitrag, den ihr leisten könnt. Und wenn ihr dann mal irgendwas seht, wie da hat jemand einen Schreibfehler drin oder da fehlt ein Satz, damit es besser zu verstehen ist, dann könnt ihr auch ein Edit vorschlagen. Jeder Nutzer kann für andere Posts vorschlagen, wie die verbessert werden könnten. Und die werden dann in eine Warteliste gepackt und andere Nutzer, die mehr mehr Reputation auf der Seite haben, gucken sich das an und tun dann eben abstimmen, ob das gut ist oder nicht. Also es ist relativ einfach, man kann da, so bin ich am Anfang reingerutscht in die Seite, dass ich halt einfach irgendwie viel gelesen habe, viel nachgebessert habe, vielleicht Tags verpasst habe, hey, das gehört zu dem oder jenem Thema. Und so wollte ich einfach mal Leute einladen, wenn ihr auf Taproot landet, wenn ihr auf Bitcoin Stack Exchange landet, dann macht euch doch einen Account, stimmt mit ab, macht unseren Content besser. Wenn ihr wisst, wie was zu beantworten ist, es gibt immer wieder auch viele Neulingsfragen oder vielleicht auch einfach Themen, zu denen ihr euch gut auskennt, dann könnt ihr uns gerne eine Antwort dalassen. Ja, wir haben nämlich jetzt gerade einfach ganz viel Traffic da. Und irgendwie ist uns halt dann das ist halt so, auf so Seiten sind es dann irgendwie so 20, 30 Leute, die wirklich die meiste Arbeit machen und die hängen ein bisschen in Zeilen gerade.
Ja. Ja, das Schöne an sowohl den Fragen als auch den Antworten ist, dass es sich ja größtenteils immer um ein recht praxisbezogenes Thema handelt, ne? Also klar sind da auch theoretische Sachen dabei, aber aus Nutzersicht finde ich es immer interessant, dass das sehr nah an so praktischen Bedürfnissen ist, die Leute halt mitbringen. Ne? Deshalb kommen sie ja mit Fragen daher.
Ja, also vielleicht da nochmal, wir unterhalten uns nicht über den Preis, Projekte evaluieren oder Services, Rezensionen oder Vorschläge oder sowas, das ist alles nicht erlaubt. Aber wenn jemand versucht, irgendwie Software zu bauen und wissen möchte, wie ein Bitcoin Core RPC wirklich funktioniert oder irgendwas über andere praktische Herausforderungen, Bitcoin zu verwenden, wissen möchte, das sind genau die Fragen, die wir suchen. Oder auch sehr gerne, wie ist das denn theoretisch mit dem oder jenem? Und ja, wir haben, ich glaube, wir haben jetzt über 30.000 Beiträge auf der Seite inzwischen. Wächst stetig. Da ist aber auch noch viel Platz für eure Fragen.
Also ich muss ja ehrlich zugeben, ich nutze es sehr viel, aber ich schreibe keine Fragen, ich habe keinen Account. Aber wenn es irgendwas gibt, dann weiß sie, da findet man es einfach.
Und hier habe ich noch
da fühle ich mich schuldig, ja, jetzt.
Nein, 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 sorry. Ich möchte euch einladen. Na gut, vielleicht nicht ein bisschen. Aber bei Stack Exchange ist es generell so. Es gibt nur die Community. Die Leute, die auf der Seite sind, verwalten die Seite selbst. Die Stack Exchange Mitarbeiter, die gucken alle Jubeljahre mal drauf, wenn es irgendwie wirklich Probleme gibt oder so. Das heißt, die Seite wird tatsächlich von der Community für die Community selbst komplett organisiert. Und deswegen, also wenn es nützlich für euch ist, bitte fühlt euch eingeladen mitzuhelfen. Einen kleinen Hinweis, ihr kommt wahrscheinlich häufig über eine Suchmaschine zu der Seite. Das ist generell auch der einfachste Weg, wie man guten Content findet auf der Seite, weil die Suchfunktion manchmal nicht so super funktioniert. Was ich rausgefunden habe für mich ist, sofern ihr noch Google verwendet, ihr könnt einfach eure Suchterme eingeben und dann site:// bitcoin.stackexchange.com, also damit tut ihr eine Suche von Google nur auf eine Website beschränken. Und das funktioniert am besten, wenn ihr irgendwas finden wollt, weil Google eben Synonyme und so weiter alles super auflösen kann.
Kleiner Lifehack noch für Leute, die da mal reinschnuppern wollen und so ein bisschen Gefühl dafür bekommen wollen. Setzt euch Bitcoin Stack Exchange als Startseite. Dann macht das mal für eine Woche, dann kriegt ihr da einen ganz guten Überblick.
Oder lest einfach die, man kann die in der Seitennavigation gibt's Questions und wenn ihr da sortiert nach Upvotes oder nach Frequent, also dann könnt ihr einfach die meistgelesenen Fragen oder die höchst bewerteten Fragen sehen. Und das kann auch manchmal ein ganz netter Start sein, weil da viele der ganz zentralen Themen aufgegriffen werden, wie wird Deflation Bitcoin zerstören oder wie funktioniert das eigentlich mit der Difficulty oder sonstige Dinge.
Ja, mir gefällt immer, dass man da, wenn man irgendwas zum Code sucht, dass man immer bei euch fündigen wird. Ne? Also sei es, wie funktioniert das mit dem Halving und wo ist das genau im Code drin und so. Das ganz kurze Suche und dann kommt man sofort auf die Seite und da ist es dann auch immer gut erklärt. Also das finde ich so geil. Da kann man da auch ein bisschen halt angeben dann. Immer damit, mit dem
ja, Wissen. Da muss ich ein bisschen loben. Also der Peter Welle und Andrew Chow vor allem sind ja auch zwei sehr große Beiträge-Schreiber dort und Chow ist ja irgendwie seit 5 oder 7 Jahren auch schon auf Bitcoin Talk, der technische Forum-Moderator und Peter hat ja irgendwie ein Drittel von Bitcoin Core geschrieben, insofern weiß er sowieso alles. Also ihr kriegt in der Regel, gerade zu Fragen zu Bitcoin Core oder wie was mit dem Protokoll funktioniert oder sowas, genau die Fragen, da kriegt ihr eigentlich die besten Antworten, weil die beiden und andere Leute, die es sehr interessant finden und die schreiben euch dann eine Antwort.
Das wäre noch was, von Peter Will eine Antwort zu kriegen. Das nehmen wir jetzt vor für 2021.
Finde ich
Frage
gut.
Frage zu stellen, wo er da antwortet.
Ja, und Dennis zum Beispiel, also wir haben auch Tags für Softwareprojekte wie BTC Pay Server oder es gibt die Möglichkeit, nur dieses Tag zu abonnieren. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich hatte zum Beispiel BitGo abonniert. Wir haben einen Tag für BitGo. Und dann kriege ich eine E-Mail, wenn jemand eine Frage schreibt, wo das Tag BitGo vorkommt, so gibt es das eben. Also wenn Entwickler jetzt zum Beispiel nicht selbst eine größere Community haben oder sowas, solange die Fragen generell gut zu Bitcoin Stack Exchange offenem Charakter passen, weil die Software Open Source ist und so, dann können die gerne dort fragen. Aber dann wäre es halt auch super, wenn die Entwickler irgendwie das Tag mitlesen und da dann auch antworten. Das kann, glaube ich, den Supportaufwand ein wenig reduzieren, weil dann diese Antworten auch gut findbar werden.
Ja, ich werde da mal
irgendwann auch die anderen Nutzer mitschreiben.
Ich werde da mal reingucken, und das mit der Startseite ist mir eben erst wieder eingefallen, weil ich das eine Zeit lang mal gemacht hatte und auch gut fand. Ja, also unser Support-Channel ist tatsächlich dann meistens das Mattermost, was wir selber anbieten, aber guter Punkt. Ich werde mal reingucken, ob da viel aufschlägt.
Was manche Leute auch gut gemacht haben, war, dass sie, wenn sie eine Frage gestellt bekommen haben, posten sie einfach die Frage auf Stack Exchange und schreiben auch die Antwort dazu. Also eigene Fragen beantworten ist gerne gesehen. Ist ja auch guter Content. Also ja, gibt da viele Möglichkeiten, das auch für sich gewinnbringend einzusetzen. Und ich würde sagen, dass das eine große Rolle gespielt hat für meine letzten zwei Jobs in der Bewerbung. Also wenn man sich auf Bitcoin Stack Exchange profiliert, dann sehen das Arbeitgeber im Bitcoin-Bereich durchaus gerne.
Ja, ist für einen selber ja auch die eigentlich effektivste Art, sich auch fortzubilden, ne? Also nicht nur, dass man Fragen und die Antworten liest, sondern wenn man eben sich vornimmt, so eine Frage auch zu beantworten, also besser sich in ein Thema einarbeiten kann man ja im Grunde genommen gar nicht.
Ja, genau, super.
Okay, dann haben wir es, glaube ich, durch, oder? Wieder viel gelernt heute. Ich glaube, wir müssen schauen, es ist bald 21 Uhr. Das heißt, die nächste Podcast-Folge Mittwoch kommt jetzt gleich im Anschluss. Dennis, du nimmst dich ja jetzt raus.
Ja, wir müssen hier im Sendestudio jetzt Platz machen für die nächste Crew.
Alles klar.
Also du kannst ja da bleiben. Ja, Dennis, der hat gesagt, der bleibt nicht, aber du kannst ja da bleiben. Bleibst einfach drin.
Worüber reden wir denn heute?
Hauptsache über den Preis. Nein, Spaß.
Wir haben doch immer unsere Mittwochs. Ich finde gut, dass er wieder runterkommt, dann wird es mit dem ewigen September auf Bitcoin Stack endlich weniger.
Nee, wir haben so eine Mittwochsfolge, wir machen sowas wie Tales from the Crypt eigentlich. Unser ganzer Podcast ist sozusagen ein Copycat von Tales from the Crypt, oder Dennis? Ja. So, wir kopieren
das
einfach alles,
was wir machen. So rauskehren.
Jetzt nach den ganzen technischen Sachen sind ja eh nur noch ein paar Leute da und dann kann man das ja sagen.
Okay.
Und dann haben wir halt so eine Rabbit Hole Recap Mittwochs, wo wir einfach so ein bisschen drüber quatschen, was so alles passiert ist. Na, und dann gibt es halt so Interviewfolgen wie die hier, wo wir ein bisschen tiefer gehen und uns Experten holen, die uns Bitcoin erklären. So versuchen wir dann weiterzukommen. Habe ich das gut erklärt, super, Dennis?
Ja, perfekt.
Okay. Jetzt aber, lass uns gleich schwatzen.
Ja. Oh, achso, wir sollen jetzt die Aufnahme ausmachen, denken sich die Leute, jetzt quatschen die da.
nee, ich meine nur, also wenn ihr jetzt wirklich nur über den Preis quatscht, dann habe ich wahrscheinlich nicht viel zu sagen, aber es ist ja sonst auch viel Interessantes passiert.
Okay, Dennis, machst du ein Wrap-up, oder?
Ja, ich sag wie immer vielen lieben Dank. Vielleicht hören wir dich ja gleich dann auch noch zu den News der Woche. Mal sehen. Bis hierhin schon mal echt vielen lieben Dank. Es war wieder super lehrreich. Ich habe was mitgenommen und hat mega Spaß gemacht.
Ja, ich hatte auch viel Spaß. Danke, dass ihr mich da hattet.
Vielen, vielen Dank.
Ja. Alles klar. Dann an unsere Hörer da draußen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.
Ciao, ciao.
So. Ciao.